Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir lesen heute aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.
Meine Lieben, der heutige Text ist auch heute in vielen Kirchen und Gemeinden umstritten, wenn man die Praxis anschaut. Aber er ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Er ist Gottes Wort und kann auch uns nur geöffnet werden, wenn wir wirklich den Herrn darum bitten. Und er greift ein. Vielleicht denken wir, das ist ein Abschnitt, der so eng den Gläubigen stempeln will und er uns Einschränkungen gibt, enorm. Aber hören wir doch den Beginn dieses wunderbaren Textes. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Das kann verschieden übersetzt werden aus dem Griechischen. Es kann auch heißen, weil eure Sünden vergeben sind. Liebe Kinder, die Anrede. Also wir haben hier nicht etwas zu erwarten, was uns als Kinder Gottes unhaltbar oder unannehmbar wäre. Sondern da wird uns gezeigt, einmal die Liebe. Wir haben gelesen, dass eben die Liebe zu unseren Mitmenschen, zu unseren Nächsten ausschlaggebend ist, wie wir zu Gott stehen. Johannes, er hatte liebe Kinder. Er hat sie lieb, denen er schrieb. Er war der Jünger der Liebe. Er liebte ihn sehr. Und Jesus liebt auch uns, jeden Einzelnen sehr. Und er setzt voraus, jetzt für die Leser, dass sie die Sündenvergebung erlebt haben. Und die Sündenvergebung erleben wir ja nicht, weil wir ein gutes und besseres Leben jetzt haben oder führen. Nein, dann würde es in vielen gläubigen Herzen anders aussehen. Sondern die Sünden sind uns vergeben um seines Namens willen, also um Jesu willen. Er hat für unsere Sünden am Kreuz gelitten. Er ist für uns gestorben. Er hat die Gottverlassenheit erlebt. Die ganze Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm. In ihm bekommen wir Frieden. Und durch ihn sind wir erlöst für Zeit und Ewigkeit. Die Erlösung ist nicht einfach nur etwas, das ferne von uns jetzt steht, sondern die Erlösung Jesu Christi am Kreuz hat eine Gültigkeit für das jetzige Leben ebenfalls. Jesus verändert den Menschen. Er liebt uns. Viele Dinge bringen wir uns gar nicht fertig. Wir stehen an, aber weil Jesus uns liebt. Er versteht uns. Darum steht auch in der Bibel geschrieben, wir haben einen wahrhaftigen Fürsprecher vor Gott, dem Vater, der uns versteht. Vielleicht hattest du mal den Eindruck, dass du von niemandem mehr verstanden wirst. Und du verstehst die Welt nicht mehr. All diese Ausdrücke beweisen, dass der Mensch vielfach sich unverstanden fühlt. Aber Jesus versteht dich und mich. Er kennt uns. Und seine Liebe, mit der er uns liebt, die ging eben ans Kreuz. Ich bin doch für niemanden ans Kreuz gegangen. Irgendwie haben wir alle doch noch irgendwelche Schranken. Wir haben auch nicht den Auftrag dazu, sondern Jesus, der Sohn Gottes, konnte allein am Kreuz die Erlösung vollbringen, weil er als Einziger völlig ohne Sünde war. Er war versucht gewesen, gleich wie wir, aber er blieb ohne Sünde. Das ist, was Jesus eben außerordentlich macht. Er ist in all seinen Gebärden im irdischen Leben uns Menschen vergleichbar. Er war ein Mensch gleich wie wir, sagt die Bibel. Aber er war ohne Sünde. Er hat gar nichts gesündigt. Und darum konnte er uns erlösen. Das heißt, jeder Mensch, gleich wie in dieser Welt jetzt eine Position beherrscht oder hat, jeder Mensch hat Sünden. Die Bibel sagt, es ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Aber gerade weil wir gesündigt haben, Jesus liebt uns, er hat uns erlöst. Weiter fährt Johannes fort, ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. An die Väter, würde ich sagen, an die ältere Generation, erinnert Johannes, ihr kennt, was von Anfang war. Und wir lesen am Anfang des Alten Testamentes, am Anfang war Gott, Gott war das Wort. Im Johannesevangelium lesen wir wieder dasselbe, am Anfang war das Wort war bei Gott. Und Jesus Christus ist ja das fleischgewordene Wort Gottes. Das können wir mit unserem Verstand gar nicht richtig definieren. Aber der von Neuem geborene Mensch, er lebt das, diese Fleischwerdung des Sohnes Gottes, des Wortes. Ihr seid von allem Anfang dabei gewesen. Ihr wisst die ganze Geschichte auch von Jesus. Wir feiern bald Weihnachten. Aber wenn Jesus nicht gerade an diesem Tag geboren wurde, Weihnachten erinnert uns, dass Jesus geboren wurde, nämlich in Bethlehem, wo keine Herberge für ihn Platz hatte.
Gott kam in diese Welt, weil uns der Friede fehlt. Gott kam in unsere Nacht, weil er an uns gedacht. Doch diese Welt hat keinen Platz für ihn, für seinen Sohn war kein Zuhaus. Er kam zu uns, doch keiner wollte ihn, denn vielen war der Heiland unbequem. Er kam aus Liebe doch, er sucht uns immer noch. Er kam in unsere Zeit, in Krieg und Herzeleid. Doch diese Welt hat keinen Platz für ihn. Ein dunkler Stahl, das war sein Los. Er kam zu uns, wir wollten ihn nicht sehen. Und klopft er an, musste er weitergehen. Er kam in diese Welt, hat Liebe dargestellt, verließ den Himmelsthron, bekam die Dornenkron. Ja, diese Welt hat keinen Platz für ihn, für Gottes Sohn blieb nur ein Kreuz. Er kommt zu dir, hast du jetzt Raum für ihn? Oh, lass ihn nicht an dir vorüberziehen.
Dann schreibt er weiter, ich schreibe euch jungen Männern. Das ist eine Kategorie, vielleicht von 20 bis 40 Jahren der damaligen Zeit. Denn ihr habt den Bösen überwunden. Also diese jungen Männer in der Gemeinde haben den Bösen überwunden. Wir wissen gemäß der ganzen Heiligen Schrift, den Bösen, der Feind in dieser Welt, der Fürst dieser Welt, überhaupt das Böse, können wir nicht aus eigener Kraft überwinden. Sondern in dem Maße, wie wir an den Herrn Jesus Christus glauben, an seiner Gnade festhalten, an seinem Sieg festhalten, den er am Kreuz für uns vollbracht hat, denn er hat dort auch alle Mächte und Herrschaften, sagt die Bibel, an den Pranger gestellt. Ja, wir können den Bösen überwinden, im Namen Jesu, in seiner Kraft, in seinem Sieg. Er schreibt also hier fortgeschrittenen Gläubigen, dann fährt er weiter. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Also den Kindern hat er geschrieben, den Kleinen, den Mittleren, den Großen, Kinder, die betreut werden, die noch nicht selbstständig sind, noch nicht frei im Entscheiden im Leben hier. Und dennoch, er schreibt ihnen, ihr kennt den Vater. Kinder, die den Heiland kennen, sind andere Kinder. Sie sind auch noch ungehorsam, auch noch eigenwillig, schlagen hier und da auch aus oder werden etwas zornig. Aber Kinder, die Jesus erlebt haben, können schon beten, leben auch schon in der Gnade drin. Gerade die Kinder beweisen uns, dass wir auch Erwachsene noch nicht da sind, was wir sein werden. Wir sind Jesus nicht ganz ähnlich. Wir können uns mit Mitmenschen vergleichen und können vielleicht zum Punkt kommen, ja, ich bin besser als die oder der. Aber dieser Vergleich hält nicht. Wir müssen lernen, uns mit Jesus zu vergleichen. Er war der Vollkommene in seiner ganzen Denkweise. Wenn wir die Bibel lesen, sicher am Anfang sind die biblischen Geschichten, die Ereignisse, die uns bewegen. Aber je mehr wir die Bibel lesen, lernen wir die Eigenschaften Gottes kennen. die Liebe Gottes besser erfassen. Wir lernen Jesus kennen, in seiner ganzen Art, in seiner Denkweise. Und das im Alltag. Oft ist ja unsere Denkweise ganz anders, als wie die Bibel uns die Denkweise Jesus zeigt. Nur wer immer wieder die Bibel liest, regelmäßig in der Bibel liest, nicht aus Zwang, nicht als eine fromme Leistung, sondern weil wir mehr wissen wollen, Jesus besser kennenlernen, dann sehen wir in der Bibel wunderbar und herrlich, immer mehr und mehr, wie groß und herrlich unser Erlöser ist und unser Herr. Wir sehen aber auch beim Bibellesen die Bosheit der Menschen. Es gibt ja ganz, ich muss sagen, erschütternde und gräuliche Geschichten in der Bibel. Eine der gräulichsten Geschichten ist die Kreuzigung Jesu. Aber es ist eine außerordentliche Geschichte, als alle riefen, Kreuzige, Kreuzige ihn. Das war Rufmord, oder nicht? Aber wenn wir in eine ähnliche Weise, wenn wir durch Enttäuschung gehen oder auch Rufmorde erleben, und das gibt es einfach in dieser Welt, das ist normal, dann können wir überwinden. Wir sehen auch in der Bibel die Niederlage der einzelnen Menschen. Und wenn wir eine Niederlage haben und das Wort Gottes lesen und sehen, wie andere Menschen auch Niederlagen hatten und dann sehen, wie dennoch Gott gnädig war, in seiner Liebe eingriff. Gott schürt nicht ewiglich. Wenn wir Kinder Gottes, erlöste Menschen, eben Fehler machen, wir dürfen zum Heiland kommen. Er befreit, er erlöst uns. Ich möchte ja so sagen, je mehr wir wirklich im Heiligen Geist die Bibel lesen, umso mehr erkennen wir, dass wir seine Gnade täglich und stündlich bedürfen. Das ist nicht eine Sache, wo wir sagen, ich habe mich mal bekehrt, jetzt bin ich fromm und gut, ich bin natürlich tausendmal besser als die verlorene Welt. Oh, die Welt. Ach nein, ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr und ja, ich habe nicht mehr diese Bosheit. Ich bin doch nicht mehr in dieser Welt, ich bin nicht wie die Welt. Nein, meine Lieben, je mehr wir im Worte Gottes uns vertiefen, umso mehr erkennen wir unsere Schwachheit, aber umso mehr erleben wir die Kraft, die Auferstehungskraft Jesu Christi, die in uns wohnt. Ja, wir haben einen wirklichen Vater im Himmel, der sich seiner Kinder annimmt. Er schreibt weiter den jungen Männern, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Also, den jungen Männern, heute sind meistens 20 bis 40 oder 45, das sind die Kategorien von Männern, die am wenigsten nach dem Reich Gottes trachten. Das hat seine Begründung. Sie sind involviert in der Familie, aber auch im Beruf. Wenn nicht mit 45 jemand eine wichtige Position erreichen konnte, der sagt dann ab 45 so langsam ab. Und mit 55 sehnt er sich, bis er die AHV beziehen kann und aufhören darf mit 65. Aber hier steht es anders. Ihr seid stark. Warum? Das Wort Gottes bleibt in euch. Wir sehen das Wort Gottes, was Gott uns offenbart. Und eben das Wort, das Fleisch wurde, Jesus Christus. Er bleibt in euch. Wir sehen das heute gerade in dieser Alterskategorie von Männern, dass sehr wenig Glauben zu finden ist. Viele löblich, ja, das sind aber Ausnahmen. Aber hier, wenn jemand wirklich errettet ist, wirklich mit aufrichtigem Herzen an Jesus Christus glaubt, der wird stark. Stark, wir sehen das ja beim Apostel Paulus, er war stark. Er rühmte sich seiner Schwachheit. Er war in großer Schwachheit, dieser Apostel Paulus. Der Teufel schlug ihn mit Fäusten. Er hat dreimal gefleht. Aber Jesus hat ihm diese Teufelsmacht, diese Schläge nicht weggenommen. Man kann sich darüber streiten, war es ein psychisches Leiden, war es ein körperliches Leiden oder war es ein Leiden, das aus der Verfolgung herauskam. Es ist gar nicht wichtig, dass wir genau herausfinden. Er hatte auch ein Augenleiden, der Apostel Paulus. Er schrieb die meisten Briefe nicht von Hand selber. Er hatte seine Schreiber. Er machte noch seine Unterschrift darunter und ein lieber Satz oder ein ausführliches Wort noch. Aber er hatte ein schweres Augenleiden. Er sagt in einer Stelle, ihr habt mich so geliebt, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Je weniger wir sehen, umso mehr können wir auch dieses Wort verstehen. Und da hat er gebetet, er hat gefleht. Heute meinen wir immer, wenn wir so richtig wacker beten, dann geschieht es ganz sicher. Nein, das eben nicht. Wir dürfen beten um Heilung, wir dürfen beten um Kraft. Aber gerade der Apostel Paulus hat erlebt, wo Jesus ihm sagte, ich lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Und gerade wenn wir in Leiden hineinkommen, wir werden mehr abhängig von den Mitmenschen. Wir können nicht mehr machen, wie wir wollen. Das ist nicht eine Schwachheit, sondern es ist sogar eine Gnade. Denn der Herr lehrt uns, aufeinander zu hören, in seiner Liebe miteinander zu verkehren, seinen Weg zu gehen.
Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine mein Kleinmut auch Gefahr, fürcht ich auch zu unterliegen. Christus beut den Arm mir dar, Christus hilft der Ohnmacht siegen. Dass mich Gottes Held verficht, das ist meine Zuversicht. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Wenn er mich zu sichten wagt, Christus hat für mich gebeten, dass mein Bürge für mich spricht, das ist meine Seiner Hand entreißt mich nichts, sollt ich ihn mit Kleinmut schmähen. Mein Erbarmer selbst verspricht's, sollt ich ihm sein Wort verdrehen. Nein, er lässt mich
und ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Das ist auch ein wunderbares Wort, das Wort Gottes bleibt in uns. Es gibt Momente, wo wir die Bibel dann nicht mehr lesen können oder es gab Zeiten, wo das Bibellesen nicht möglich war, wegen Krankheit oder anderen Gründen. Aber das Wort Gottes bleibt in euch. Das heißt, Jesus bleibt in uns. Er bringt uns zum Ziel, weil er uns liebt, weil er uns erlöst hat. Und wenn das Wort Gottes in uns bleibt, gilt dann auch, ihr habt den Bösen überwunden. Hier spricht Johannes nicht mehr vom Bösen als Sache, sondern vom Bösen, von der Person des Bösen. Wir kommen noch später darauf zurück, was damit gemeint ist. Aber ihr habt den Bösen überwunden. Also, es ist möglich, uns mit der Kraft Gottes in Jesus Christus das Böse zu überwinden. Ich unterstreiche hier, den Bösen zu überwinden, denn es ist ein Überwinden. Ich treffe immer wieder in der Seelsorge Menschen, die irgendwie noch an etwas leiden oder noch etwas frönen einer Sünde, nicht ganz frei sind. Ach, man meint, dann kann jemand beten und husch, husch, ist alles weg. Das ist ein Irrtum. Ganz sicher, wenn der Mensch sich bekehrt, er wird eine neue Kreatur. Und die Bibel sagt mit Recht, dass wir in Jesus Christus eine neue Kreatur sind, dass das Alte vergangen ist, hier ist alles neu geworden. Man kann vielleicht das vergleichen, die Bibel nennt ja das auch als Neugeburt. Johannes 3 behandelt dieses Thema, ihr müsst von Neuem geboren sein, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht ererben. Nun, was ist die Neugeburt genau? Nikodemus fragte seinerzeit den Herrn Jesus, ja, muss ich zurückgehen in mein Mutterleib, um wiedergeboren zu werden? Ja, die Neugeburt verändert den Menschen, aber die Neugeburt ist der Anfang eines neuen Lebens, nicht das Ende. Das ist der Unterschied. Wir meinen oft, ja, ich bin bekehrt, von Neuem geboren. Das ist alles richtig und wichtig. Wir dürfen da gar nicht schmälern. Aber gerade der neugeborene Mensch wird sich bewusst. Er ist nun ein Kind Gottes, aber eben noch ein kleiner. Er braucht noch Milch, leichte Speise. Und ich weiß, nach der Neugeburt, wenn diese Sündenlast uns weggenommen ist, gereinigt wurde durch das Blut Jesu. Wenn der Heilige Geist in uns einzieht und unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir erlöst sind für Zeit und Ewigkeit. Das ist etwas, ein wunderbares Erlebnis, meine Lieben. Aber das ist erst der erste Anfang. Und dann mehr und mehr im Leben, auch als Gläubige, merken wir, dass der Böse, der Fürst dieser Welt, noch da ist. Wir leben in einer sehr argen Welt. Ich denke, im letzten Jahrhundert die zwei großen Weltkriege. Und wir denken heute, es gibt viele Kriege heute. Es gibt viel Unrecht in dieser Welt. Es gibt sehr vieles, das wir gar nicht ändern können. Auch wenn wir es ändern möchten. Und dahinter steckt immer der Böse und die Menschen, die den Bösen huldigen. Nun, ihr habt den Bösen überwunden. Das Wort überwunden, überwinden, wisst ihr, was das genau bedeutet? Auch wenn ich etwas überwinden muss, mich überwinden muss oder ein Hindernis überwinden muss, das geht nicht ohne Anstrengung. Wir müssen als Christen zu Überwindern werden. Wir dürfen nicht Säuglinge bleiben. Die Bibel gibt auch da Beispiele aus dem Sport, dass wir überwinden lernen, dass wir ausharren bis ans Ende lernen. Weil der Sportler, der gibt sein Letztes heraus und eben nicht immer alle überwinden. Es siegt nur einer. Und dennoch auch die Niederlage haben. Nicht den Siegeskranz ererben. Sie haben überwunden, um teilzunehmen. Und man sagt auch immer wieder, es braucht einen Überwinder, um ein guter Verlierer zu sein. Auch da muss das eigene Ich überwunden werden und das Böse. Also Johannes spricht zu den Überwindern, die den Bösen überwunden haben. Und jetzt kommt eine Ermahnung in Vers 15. Also wir wissen jetzt, zu wem dieser Johannes, der Jünger der Liebe, redet. Nicht zu lauen Christen und nicht zu Verwässerten. Nicht solche, die nur so streng gesetzlich leben. Oder solche, die einfach äußerlich enthusiastisch sind und innerlich sind sie doch leer. Nein, er spricht zu wahrhaftigen Christen. Er sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Habt nicht lieb die Welt. Ein Ruf an die wirklich Gläubigen. Nun, was ist überhaupt die Welt heute? Da sind wir vielleicht schon in diesem Raum in ganz unterschiedlicher Auffassung. Was ist die Welt? Wenn jemand gläubig geworden ist und man sagt, er ist in die Welt zurückgefallen, was ist das für einer? Nicht einer, der wieder weltlich lebt, wieder lebt, als hätte er Jesus nie gekannt. Oder die Welt für heute, für die meisten Christen. Es wurde einmal eine Umfrage gemacht in Deutschland, die gilt auch in der Schweiz. Was ist für euch Christen die Welt? Die Welt, es geht hier noch weiter. Noch eine Präzisierung. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust oder Fleisches Begierde, anders übersetzt, und der Augenlust, der Augenbegierde und hoffärtiges Leben, kann man auch übersetzen mit Stolz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Wir kommen also jetzt ein wenig näher. Jesus selber hat die Welt unterschieden, vor Pilatus zum Beispiel. Er sagte dem Pilatus, als er ihn fragte, du bist doch der Judenkönig, du bist doch der König. Ja, als König geboren, aber er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und die Bibel, sie urteilt ganz hart über die Welt. Zum Beispiel Jakobus 4,4 heißt es, ihr Abtrünnigen wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also Weltfreund und Gottfreund geht nicht zusammen. Die Welt, was verstehen wir unter Welt? Ich glaube, dass heute die Welt in zwei Begriffe haben kann. Mal rein die geografische Welt oder das Weltumspannende. Oder dann als Kontrast wird dagegen wieder gesetzt, die Welt mit ihren Begierden. Da denkt man zuerst natürlich an die Homosexuellen und all die moralisch in einem Tiefpunkt liegen. Da wird dann gern geurteilt von den Christen, wir sind ja besser, oder nicht? Meine Lieben, die Beurteilung ist einmal klar von Gottes Seite her, vom Wort Gottes her. Gott und die Welt sind nicht dasselbe. Jesus redet selbst vom Fürst dieser Welt. Das heißt, der Teufel. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, das ist der, der die Welt regiert. Meine Lieben, Jesus sagt, Ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also in der Welt habt ihr Angst. Das heißt, das Wort Welt flößt auch uns Christen Angst ein. Also es kann nur mehr sein als einfach so von gewissen Sünden, wenn die Bibel von der Welt spricht. Und heute spricht man sehr von Globalisierung, das heißt weltweit. Wir werden darauf noch eingehen. Jesus sagt, ihr habt Angst in dieser Welt. Die Weltwirtschaftskrise, in der wir stecken, das Fiasko, die falschen Spekulationen der Großbanken, die Geldgier und so weiter, hat die Welt weltweit in den Chaos gestürzt. Man versucht sich das zu flicken. Und es gehen biblische Voraussagungen in der Offenbarung ganz automatisch in Erfüllung. Man will eine neue Weltwirtschaft aufbauen. Die 20 größten Staaten haben das in Amerika so beschlossen. Man will ein neues Wirtschaftssystem mit Regulierung machen, dass Politik wieder mehr zu sagen hat in der Wirtschaft und so weiter. Wir leben in einer Welt, die uns Angst bereiten kann. Aber, und jetzt kommt das ganz wichtige Punkt, wir Gläubige sehen nicht nur die Welt. Wenn diese Angst über uns kommt, Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus hat all diese Welt überwunden. Auch wenn wir die ganze Politik nur in der Schweiz sehen, ne? Da gibt es Rufmorde, nein, nicht behagt, nieder mit dem. Nachgewiesen haben solche Rufmorde schon Einflüsse auch auf die Gesundheit. Ne? Also darum haben auch viele Politiker in der Schweiz sehr, sehr Angst, was die Presse sagt. Was die Boulevardpresse herausbringt, wie sie beurteilt werden und so weiter. Ja, Rufmorde sind auch Morde, die können töten. Und wie schrecklich ist das, wenn Rufmorde von Christen gemacht werden? Ich wage nicht daran zu denken, welches Gericht über uns kommt, wenn wir Rufmorde machen gegenüber anderen Menschen. Ein schreckliches Gericht. Jesus hat diese Welt überwunden. Das heißt, er nimmt uns alle Angst weg. Das ist nun Angst über unsere Zukunft. Es ist ganz eindeutig, Hochkonjunktur, es wurde investiert, die Aktienkurse stiegen. Auch einfache Leute kauften auf Empfehlung der Banken Aktien. Und natürlich Liegenschaftsaktien, das war immer das Sicherste. Gerade wegen den Liegenschaftsdarlehen, sicheren Hypotheken in Amerika fiel alles zusammen. Wegen der Entwertung, die aufgeblasene Wirtschaft. Und die ist durch die Araber aufgeblasen, durch die Ölförderländer. So etwas gab es noch nicht, als noch Kolonien waren. Da hat es eine Regelung gegeben, auch wenn viele dabei reich wurden. Aber heute ist die ganze Ölförderung zu 80%, sagt man, in den Händen von arabischen Ländern, des Muslims. Und der Muslim, ja, der macht auch vielen Christen Angst heute, wenn ein Minarett gebaut werden soll. Wir hatten ein Erlebnis gehabt, wo ein Schulvorsteher uns E-Mail schickte von Deutschland, dass unerlaubterweise unser Kinderfreund in der Schule verteilt wurde und so weiter und eine mächtige Geschichte machte, drohte. Und die Verteilerin, eine gläubige Christin, die haben wir herausgefunden. Was machte sie? Sie ging zu diesem Schulvorsteher, redete mit ihm. Und dann sagte dieser Schulvorsteher auch, warum er so heftig angegriffen hatte und reagiert hatte. Wisst ihr warum? Ganz einfache Geschichte. Gemischte Schulen, hatte auch Muslimkinder darin, die diesen Kinderfreund bekamen. Und ein Muslimfamilie hat reklamiert. Die Schule muss neutral sein. Und die gleichen Muslimsleute verlangen, Kopftücher in der Schule zu tragen, als Glaubensbeweise. Ja, da kann man Angst haben vor den Muslims. Und der Muslimglaube, ich liebe die Muslims, aber ihre Religion ist eine antichristliche Religion. Sie glauben an einen Jesus Christus, an einen Jesus, unseren Jesus Christus glauben sie auch. Für die Muslime war das ein großer Prophet. Aber Mohammed ist noch der Größere geworden. Er ist nicht der Erlöser. Mohammed ist nicht der Sohn Gottes. Das wird immer wieder gesagt, auch in Gesprächen bei Muslims. Gott hat doch keinen Sohn, der ans Kreuz für uns ging. Man will Allah wohlgefällig leben mit allen Gebetsrhythmen. Und ich muss sagen, ich kenne Muslims, die haben einen guten Charakter. Aber der Islam will heute die ganze Welt missionieren. Nicht damit die Menschen selbstständig und frei werden, sondern dass sie die Weltherrschaft ausüben können. Das ist so leicht heute, meine Lieben. Wir haben ein Christentum, das versagt. Das nicht mehr mal diesen Namen verdient, weil dieses Christentum die Welt nicht überwindet auf diese Weise. Auch das ist ein Grund, wo wir Angst haben können, aber es ist auch wieder verkehrt. Wir sagen, jede Bekehrung von Muslims ist auch ein Zeichen, dass Jesus die Muslims liebt und dass er Sieger ist. Es genügt nicht, dass wir dieser Welt entgegenarbeiten mit fleischlichen Waffen. Es braucht zuerst die geistliche Erkenntnis. Und auf diese geistliche Erkenntnis bekommen wir Angst. Auch der stärkste Mann hat Angst. Und wenn er gegen außen die Angst nicht zeigt, dann schlägt es auf seinen Körper, dass innere Organe krank werden. Darum haben wir so viele Herzinfarkte, so viele Kreislaufpatienten, viele Leberleidenden und so weiter. Angst geht nie am Menschen ohne Nachteile vorbei. Und darum ist es wichtig, dass gerade in der heutigen Zeit wir allen gläubigen Menschen sagen, unser Herr Jesus Christus hat diese Welt überwunden. Er ist mächtiger, da müssen wir nicht Angst haben.
Jesus wird mich sicher auf dem Lebensweg. Er kennt jede Klippe, er kennt jeden Steg unter Blau.
Vorwärts, denn der Herr geht mit.
Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber ich habe hier und auch Angst. Aber wenn ich mein Herz dann ganz Jesus ausliefere, geht die Angst weg. Angst dürfen nur so Momentzustände sein. Sobald Angst bei Gläubigen ein Dauerzustand wird, dann ist das Verhältnis zwischen Jesus Christus und den betreffenden Menschen gestört. Ich sage es nicht wegen schlimmen Sünden, sondern weil der Herr Jesus zu wenig erkannt wird. Und Jesus hat im hohenpriesterlichen Gebet gesagt, wir Gläubigen sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Aber sie sind in dieser Welt. Wir sind noch in dieser argen Welt. Wir werden mit dieser argen Welt konfrontiert, jeden Tag aufs Neue. Und wenn ich von Welt spreche, denke nicht jetzt einfach da irgendwie ein Rotlichtmilieu. Das ist auch Welt, ja. Denke auch nicht irgendwie an jemanden, der wieder raucht oder Alkohol trinkt und so weiter. Sondern Welt ist global, ist alles. Es gibt einen klaren Unterschied gemäß der Bibel zwischen der Welt, die vom Fürsten, vom Teufel dieser Welt regiert wird, und dem Reich Gottes, den Christen. Da gibt es einen Unterschied. Das Reich Jesu Christi ist anders, und die in diesem Reich sind, werden auch verändert, ihm ähnlicher, mehr und mehr. Wir können die Welt nicht verbessern. Vor 50 Jahren schrieb einmal eine Zeitung gegen mich, der will die Welt verbessern. Ich musste das korrigieren. Nein, ich will, dass die Welt, dass Menschen in der Welt sich erlösen lassen. Das ist ein Unterschied. Ich habe in meinem Leben noch nie fertiggebracht, dass ich einen Menschen verbessern konnte. Man kann ein wenig den Mitmenschen korrigieren, mit mehr oder weniger fairen Methoden. Das sage ich dir ganz besonders in der Ehe, in der Familie. Man versucht ja mit Erziehung, mit allem, versucht man das Beste herauszuholen. Aber die menschlichen Herzen verändert nur Jesus. Ich sehe mir wieder, wenn Familien in Not sind, in die Seelsorge kommen, man sieht die Not, einfach die verschiedenen Punkte, die nicht stimmen, die man nicht mehr aushält, nicht mehr weiterkommt. Dann will man diese Punkte korrigieren. Ich hatte oft Seelsorge mit armen Leuten. Da hörte ich immer wieder, ach, hätten wir diesen finanziellen Druck nicht, dann hätten wir Frieden in der Familie. Dann würde unsere Ehe wieder wunderbar klappen. Also wir müssen das Finanzielle mal ändern. Finanzielle Nöte können Druck in die Familie geben, aber auch in finanziellen Nöten ist allein Jesus, der heraushilft aus diesem Druck. Und ich habe erlebt, wie einige Familien, auch auf Gebet, in bessere Lebenssituationen kamen. Plötzlich die finanzielle Not nicht mehr da war. Also, wenn es die finanzielle Not war, dass die Familie nicht gut funktionierte, hätte es jetzt gut gehen müssen. Ne? Ah ja, sobald Geld da war, die Frau hielt sich mehr und länger in Geschäften auf, um einzukaufen, um das Schönste anzusehen und dann das zu kaufen, was jetzt möglich wurde. Sie vernachlässigte die Kinder und die Familie. Und natürlich der Vater, der muss ja abends auch etwas mehr Abwechslung haben. Ja, man kann ja an verschiedene Orte hingehen, wie die anderen auch, die Berufskollegen und wenn es jetzt auch nicht ganz schlimme Sachen sind, man ist doch weg. Und das Problem des Friedens fehlt immer noch. Das Problem ist noch da, aber der Friede nicht. Meine Lieben, wir können sachlich eine Situation verbessern. Das ist auch unser Auftrag. Darum helfen wir auch als Mission Notleidenden in Haiti. Wir geben ihnen Schulausbildung, über 1000 Kinder im Moment und so weiter. Wir helfen in Afrika, überall, das ist unser Auftrag. Aber wehe uns, wenn wir damit ein Flickgeschäft anstellen wollen. Man muss den Menschen helfen, dass sie herauskommen aus ihrer schwierigen Situation. Wenn ich so 60 Jahre zurückdenke, die Schweiz. Die Schweiz sah noch ganz anders aus wirtschaftlich. Da gab es sehr reiche Kantone, zum Beispiel Kanton Zürich, Kanton Bern. Und der Aargau war so schön zwischendrin, gehörte auch zu den Besseren, aber war schon sehr gemischt. Kanton St. Gallen war wieder schlechter. Der Kanton Fribourg, da war natürlich industriell praktisch nichts da. Arme Leute. Und da hat man herausgefunden, dass in katholischen Gebieten viel mehr Armut und Rückstand war, als in den sogenannten protestantischen Gegenden. Warum war das? Weil allein die katholische Religion damals den Menschen mehr religiös in Schranken setzte. Man wollte die Kontrolle, die Beherrschung über die einzelnen Menschen haben. Da half auch die Beichte viel dazu. Damals im Kanton Freiburg zum Beispiel waren die Priester wirklich noch die Dorffürsten. Die Bestimmten, nicht die Politiker. Das hat sich alles geändert. Heute sind wir gerade, ein Kanton Freiburg, wer industriell, wirtschaftlich hochgekommen ist, durch eine Vermischung. Ich will nur damit sagen, dass die innere Einstellung, ob wir Angst haben oder nicht, sehr ausschlaggebend ist auf die Entwicklung von uns selbst und auf unsere Umgebung. Also machen wir nicht Flickarbeit, sondern eben in Jesus Christus haben wir die Welt überwunden. Das gilt auch für die Politik. Ich war eine Zeit lang in einem kantonalen Parlament. Da gibt es Kampf. Es gibt Auseinandersetzungen. Es ist eben die Frage, sind wir bereit, dass auch in solchen Funktionen der Herr Jesus Christus unser Herr ist, das heißt unser Überwinder, unsere Kraft, oder ob wir es aus eigener Kraft was mal entwickeln wollen. Es wird heute sehr viel aus eigener Kraft gemacht und erreicht wird nicht viel. Nun, wir kommen zurück, Welt und Reich Gottes. Absage der Welt verlangt jetzt Johannes, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ich frage jetzt nicht öffentlich, wer von euch raucht noch, nein. Aber vielfach wird in christlichen Kreisen auf solche Äußerlichkeiten Wert gelegt. Also, ich kannte in der Schweiz Gemeinden, wenn die Frauen nicht einen Rock anhatten, so viel überboten musste er nicht kürzer sein. Oder eine Haarfrisur entsprechend. Wenn jemand andere Haarfrisur hatte, oder sogar die Spitzenabschnitt, zurückgefallen in die Welt. Das ist noch kein Jahrhundert zurück, dass das so praktiziert wurde. Oder nicht? Oder in ein Restaurant gehen, war eine schlimme Sünde. Das machte ein Christ nicht. Es hat so vieles gegeben, wo man sagt, das ist Welt. Das ist jetzt die Welt. Heute haben sich in den christlichen Kreisen die Welt etwas verlagert. Was auch biblisch und richtig ist, Ehebruch zum Beispiel, Augenlust ist hier erwähnt, Fleischeslust und so weiter, das geht mal da hinein. Aber wehe uns, wenn das uns alles ist. An Fleischeslust und Augenlust. Die Bibel meint unter Fleischeslust unser Ich, unser unerlöstes Ich oder ein Ich, das sich nicht Gott unterordnen will. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Die Bibel zeigt zum Beispiel ganz klar, dass Habgier, Habsucht, im gleichen Topf geworfen wird wie die Knabenschänder oder die Ehebrecher oder die Unzüchtigen. Die Habgier in der Bibel wird ganz genau gleich bewertet. Man verurteilt die gottlose Welt heute wegen ihren abnormalen Exzessen, sind Sexualität, Drogen, Alkohol, das ist alles richtig. Das verurteilt auch Gott. Aber weh uns, wenn wir so eng werden, dass nur noch das Sünde ist. Dann sind wir ganz genau gleichgeschaltet wie jene, die mal ein Chignon und wer dann die Haare anders trug, die waren schon nicht mehr von Gott. Die waren schon in der Welt. Nein. Wir müssen den Begriff Welt und Augenlust, Fleischeslust, müssen wir mal richtig biblisch verstehen. Wir haben mal Augenlust. Wer hat in der Bibel als erstes Augenlust? Eva, ganz eindeutig, nicht einmal der Adam. Sonst ist ja da seine Sünde hauptsächlich der Männer. Eva hatte Augenlust. Und warum hatte sie Augenlust? Ja, die Schlange erklärte ihr, der Teufel, wenn du von diesem Baum nimmst, also Gott ungehorsam wirst, dann werden dir die Augen aufgetan und du wirst sein wie Gott, du kannst Gut und Böse selber unterscheiden. Also, du hast nicht mehr nötig, dass Gott dir das Gute und Böse ins Gewissen legt, sondern du weißt es selber. Das war Augenlust, meine Lieben. Es war nicht einmal ein Minirock als erstes. Weil auch die Miniröcke viele Augenlust erzeugt haben. Aber merken wir uns gut, die Ursünde war, der Mensch will ohne Gott selber entscheiden, selber erkennen. Und Gott hat doch einen Verstand mir gegeben. Also weiß ich doch, was er gut und recht ist, oder nicht? Schauen wir die Wirtschaft an. Auch ob jemand 27 Millionen im Jahr verdient, hat nicht den Eindruck, dass es falsch ist. Wenn er so vor Gott falsch ist, wenn er gleichzeitig 2000 Leute entlässt. Mit Familien, die arbeitslos werden. Er kann ja selber entscheiden, was gut und böse ist. Für die Bank ist das sicher das Beste. Oder das ganze Fusionieren weltweit. Es gab in der Schweiz ganz schöne Betriebe. Aber da wurde eine Fusion gemacht. Alles weg, alle Arbeitsplätze verschwunden. Ja, warum ist das geschehen? Weil die Aktionäre, die Hauptaktionäre, sie konnten es gut verkaufen. Jeder weiß doch selber, was er mit seinem Geld anzufangen hat. Es heißt doch mal, gute Chancen zu packen. Man weiß doch selber, was gut und böse ist. Was mir Gewinn bringt, das ist immer gut natürlich. Auch wenn es aus einem bösen, habgierigen Herzen herauskommt. Aus dem Egoismus heraus, meine Lieben. Jetzt kommen wir zur Welt. Es ist schrecklich, dass Homosexuelle heute in gewissen Ländern, auch in der Schweiz, eheähnliche Partnerschaft staatlich anerkannt bekommen. Das ist ein Armutszeugnis. Ganz. Ich bin sehr dagegen. Es ist ein Zeichen der Gottlosigkeit, der Missachtung der biblischen Werte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Habgier, die Habsucht, die Fusionen, das große Geschäft machen im Aktienmarkt. Man will ein System, ein teuflisches System, weiter festhalten. Wo der Mensch macht, was er denkt. Und da schauen die Christen zu. Ja, man kann es halt nicht mehr anders, es muss jetzt so sein. Wir gehen einer Arbeitslosigkeit entgegen. Wenn man so weitermacht in dieser Habgier, werden wir in der Schweiz noch bald viel größere Unterschiede haben. Auch in Deutschland haben wir sie auch. Und das alles ist die Welt, meine Lieben. Das ist Welt. Warum zeigen viele Gläubige nicht auf diese Welt? Weil sie selber gefangen in dieser Habgier sind. Sie leben für das liebe Geld. Man trachtet nach Geld, ständig nach Geld. Die Bibel sagt eindeutig, dass Geldgier eine schwere Sünde ist. Ja, wir haben ja reiche Gemeinden. Man hat genug Geld. Die Leute geben ja gern Geld. Aber sagen wir, wenn eine Gemeinde oder eine Mission zu viel Geld bekommt, so ist die Welt bald ganz in den Herzen. Ja. Meine Lieben, die Welt ist global, weltumspannend. Es gab eine große Bewegung in dieser Welt, die die Welt verbessern wollte. Das war der Kommunismus. Der Kommunismus hatte als Grundlehre ohne Gott. Man weiß es selber. Marx war ein gottloser Mensch, Atheist. Lenin, Stalin und Mao Zedong und all die, wie die heißen, gottlose Menschen. Die leugneten Jesus Christus öffentlich. Wie der Hitler auch, war ein gottloser Mensch. Er verbrannte die Bibel, verfolgte die Juden, brachte viele Juden um, auch dabei viele Christen. Das war global. Das war die Welt. Aber das erkannten viele nicht als Welt. Im Gegenteil. Genau wie auch heute viele den Kommunismus im Nachhinein auch noch nicht als Welt erkennen. Wir können jetzt politisch so oder so gesinnt sein. Welt bleibt Welt. Ich denke, am schlimmsten wird die Welt den Gläubigen dort gezeigt, wo Gottesstaaten sind. Beim Islam, das ist Welt. Der Kapitalismus war jubelnd, als der Kommunismus zusammenfiel. Kommunismus antichristlich, ja. Als die Sowjetunion zusammenfiel, da atmete man im Westen sehr auf. Es ist ein Stück negative Welt weg. Das hatte zur Folge, sogar Russland hat einen Art Kapitalismus aufgebaut. Es gibt dort sehr reiche Leute. Auch in Russland regiert das Geld. Auch schon vorher beim Kommunismus. Das war nur eine andere Basis. Wäre verkehrt zu sagen, Kommunismus, Sozialismus ist besser als der Kapitalismus. Aber der Kapitalismus hatte den Eindruck, freie Marktwirtschaft. Auch die Schweizer Wirtschaft, die sagt ja immer, wir wissen doch selber, was gut ist. Wir brauchen keine staatlichen Kontrollen. Auch die Großbanken, sie wussten selber, was gut ist. Möglichst viel Geld spekulieren, Aktienpreise hochschrauben. Und die diesen Wirtschaftserfolg hatten, hatten ganz große Bonus bezogen. Waren keine Löhne mehr, waren Bonus. Ja, mit der Zeit, man hat darüber gesprochen, man hat darüber ausgeschlagen, aber man gewöhnt sich ja langsam an diese Dinge. Aber das ist Welt. Und durch das, was geschehen ist, mit diesem Zusammenbruch, das ist ein Fingerzeig Gottes, dass eben der Kapitalismus, die freie Wirtschaft, die freie Marktwirtschaft, genau gleich verkehrt und teuflisch sind, wie der Kommunismus war. Ist Welt, absolut Welt. Und das Reich Gottes, ja, Jesus Christus, lehrt uns anders. Er verändert uns zu anderen Menschen. Meine Lieben, muss man Angst haben, wenn man sowas sagt? Nein, das ist die Botschaft, die wir heute dieser Welt zu bringen haben. Und zwar ohne Angst, ohne Furcht.
Aufwärts nach dem Ziel, einwärts wohl.
Man jammert heute, hauptsächlich in den Freikirchen, man jammert heute über die Gottlosigkeit, über offen sich zur Sünde bekennende Menschen. Man erschüttert sich darüber. Aber man erkennt nicht, diese Welt können wir nicht einfach korrigieren, sondern wir müssen sie evangelisieren. Ein Mensch, wenn er eine neue Kreatur wird, dann ist er eine neue Kreatur. Jesus Christus verändert die Welt, das heißt den einzelnen Menschen. Und wenn ein Land wieder Gläubige in der Regierung haben, wieder Gläubige, die klar bekennen, dann verändert sich vieles. Ich komme zurück auf das Gejammer vieler Freikirchen wegen der Gottlosigkeit, die überall herrscht. Man distanziert sich von dieser Welt, ja. Obwohl man nicht merkt, dass die Welt sogar in den eigenen Reihen regiert. Hätten alle, die wirklich sich gläubig nennen, Jesus Christus vor der Welt, vor den Menschen klar bekannt. Ich schaue jetzt auf die letzten 60, 70 Jahre zurück. Hätte man wirklich die Welt zu Jesus führen wollen, heute will man sie nur verbessern. Man macht Kompromisse. Aber Jesus Christus ist einziger Erlöser, einziger Erretter. Einziger, der diese Welt so geliebt hat, dass er sein Leben für diese Welt geopfert hat. Ich habe oft gesagt, wenn die Freikirchenleute und auch die Gläubigen in den Landeskirchen sich klar zu Jesus Christus öffentlich bekannt hätten, hätten wir heute diese Gottlosigkeit nicht. Wir hätten heute eine andere, teilweise gottesfürchtige Welt. Aber die Welt ist noch weltlicher geworden. Das heißt, auch in unserer Gegend, schon hier im Dorf, Jesus wird nicht bekannt. Die sogenannten Stillen im Lande. Hingegen übernimmt Aberglaube. Schaut mal die Zeitungen an, gewisse Zeitungen haben ganze Seiten voll von Inseraten für Hellsehen, Magnetpaten, Kartenleger. Das ist die neue Religion. Oder schaut, was in unseren Schulen gelehrt wird. Zum Beispiel wird über Hexen gelehrt. Wenn Hexenlieder geübt werden. Und mit dem Schulprogramm kommt man nicht durch. Das ist die Welt. Ja, wir leben in einer argen Welt, im Kleinen wie im Großen. Nun, wir können gegen das anstürmen. Wir müssen es den Menschen sagen. Sünde ist Sünde. Und wir müssen den Menschen das wohl sagen. Aber es kommt auch der Rückschlag. Es kommt der Rückschlag. Und da ist dann wieder der Punkt, wir dürfen uns nicht fürchten. Das heißt, wir müssen festhalten, Jesus hat diese Welt überwunden. Er ist Sieger. Da gehen wir vorwärts. Die Weltwirtschaft einerseits, aber auch die Weltmoral, die ist tief gesunken. Dass wir nicht einfach Kriecher sind. Ich denke, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, 2-4, und so weiter. Die Christen damals waren keine Kriecher, nein. Petrus verkündigte klar zu Buße. Und sie haben klar, als sie eingesperrt wurden, gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch Menschen. Das hätte ihnen damals schon das Leben kosten können. Aber sie machten das unerschrocken, weil sie ihr eigenes Leben nicht liebten, sondern sie liebten Jesus mehr. Sie liebten Gott mehr. Und da komme ich jetzt auf den heiklen Punkt. In unserem eigenen Leben, wir müssen uns wieder ernstlich prüfen, das muss ich auch täglich machen. Liebe ich Gott mehr, liebe ich Jesus Christus mehr oder mich selber? Oder habe ich den Eindruck, oh, jetzt genug, jetzt mag ich auch nicht mehr. Jetzt sollen es doch mal die anderen. Und da gibt es wieder für uns Gläubige eine tägliche Entscheidung. Sind wir bereit, gerade als wiedergeborene Christen, den Weg Gottes zu gehen? Oder liebäugeln wir eben mit der Welt, gleich was es sei? Möchten wir für uns selber mehr Wohlstand? Ist das einfach unser Ziel? Oder vielfach heute, das war schon als ich Kind war, meine Eltern waren arm. Und da hieß es immer wieder, ja, unsere Kinder müssen es mal besser haben. He? Das ist ja Liebe, oder nicht? Aber was ist besser, wenn wir Jesus vertrauen können, in ihm Ruhe und Frieden haben? Das ist besser. Dann, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Meine Lieben, so schließt Johannes diesen wichtigen Abschnitt, habt nicht lieb die Welt. Wie ich bereits erwähnt habe, wir könnten einen ganz mächtigen Katalog machen, was die Welt ist. Das gäbe unheimlich dicke, ich möchte sagen, das würde viele Gigabyte füllen. Aber es ist einfacher. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und damit auch wir, wenn wir mit der Welt paktieren, mit der Welt liebäugeln, so vergehen wir mit dieser Welt. Praktisches Beispiel, Aktienbesitztum und anderes Besitztum. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wenn wir aber den Willen Gottes tun, dann bleiben wir. Den Willen Gottes tun ist eine Gegenwartsfrage. Ich kann vielleicht den Willen Gottes möglichst teilweise getan haben während Jahren Missionsdienst, ja. Ich sage teilweise. Niemand hat den Willen Gottes schon ganz getan, ein Leben lang. Das gibt's nicht. Wir sind noch Menschen. Wir machen Fehler, aber wir leben in der Gnade. Nun, den Willen Gottes tun, ich muss heute für mich entscheiden, will ich den Willen Gottes mal wissen. Da muss ich schauen, was sein Wille überhaupt ist. Heute wird das so oft praktiziert. Man hat im Gefühl, ja, da im Bauch drin sagen viele, dass das jetzt so gut ist und weil es etwas schwierig ist, weil man da etwas noch bekommt, dann betet man wie verrückt. Man betet für das und betet und betet und betet. Und am Schluss ist man sicher, es ist gut. Vielleicht bekommt man die Dinge, aber meistens eben nicht. weil unser Gefühl, unser Denken, unser Handeln nicht dem Willen Gottes entspricht, sondern eben unserem fleischlichen Denken, unserer Ich-Konzentration. Also den Willen Gottes tun, das ist eine tägliche Ausrichtung auf Jesus Christus. Also wir sagen, Herr, ich weiß da nicht, aber leite du. Es braucht, dass wir uns demütigen, dass wir zugeben. Meine Lieben, ich höre oft Radio und ich bin immer erstaunt. Man macht ja da eine Entdeckung, irgendwie ein Gefäß hat man herausgefunden oder irgendwas, und auf jeden Fall in der Nachricht ist es, das sind etwa 20 Millionen Jahre alt, das Ding. Ja, der normale Mensch überlegt, in so kurzer Zeit, wie haben sie das erfunden und berechnet? Man tut heute mit Millionen Jahren jonglieren, dass die Erde schon besteht. Und die ganze darwinische Lehre der Weiterentwicklung, vom Urknall, im CERN geben sie Milliarden Franken aus, um diesen Urknall noch nachzuahmen. Ne? Den kann man nicht nachahmen, den gab es ja nie. Denn Gott schuf Himmel und Erde. Über die Jahre könnten wir noch in der Bibel diskutieren. Es gibt einen Anfang, aber dieser Anfang wird uns nicht jahrmäßig genau bestimmt. Aber das ist ein Glaube, ein Aberglaube, diese Millionen Jahre. Warum macht man das? Weil der Mensch seine Vergänglichkeit ablegen will. Das ist das Einzige, das ist auch Welt. Und warum macht man das? Das ist eine Religion, das ist ein Glaube. Warum glauben heute viel mehr an diese darwinische Lehre? Darwin war kein Christ. Warum glauben sie mehr daran? Ja, Wissenschaft und Forschung sagt ja das. Es gibt Wissenschaftler, die das ganz klar widerlegen. Hätte es keine Sintflut gegeben mit diesen riesigen Wassergewichten, könnte man anhand geologischer Untersuchungen gewisse Jahre bestimmen. Jetzt so und so entwickelt sich eine Materie und dann nachher berechnet man auf dem dann das rückwärts. Eine einfache Rechnungsweise. Aber es ist ein Glaube dahinter als erstes. Und ich denke, die Technik, Medizin und Technik, ich bin ja froh, wenn es nicht medizinische Technik gäbe, würde ich auch nicht mehr leben. Das sind Fortschritte einerseits, aber wie uns, wenn auch die Technik uns zum Glaubensproblem sind, dass wir an die Technik, an die Wissenschaft mehr glauben als der Bibel, dem Wort Gottes. Das ist auch Welt, meine Lieben. Ja, nun, ein guter Prediger heute, der muss ja irgendwie diese Technik und diese wissenschaftlichen Glaubensstellungen auch bejahen. Sonst ist er nicht mehr gesellschaftskonform. Meine Lieben, das ist Welt. Und eben, die Welt vergeht. Das alles vergeht. Kommunismus ist untergegangen. Ich habe das vor 1974 in Afrika, in Benin, gepredigt, in der größten Kirche dort. Marx ist tot, Stalin ist tot, Mao Zedong ist tot und andere mehr. Da habe ich gesagt, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Dieses Land wurde gerade da, war die Kulturrevolution und ich habe es nicht gewusst. Ja, da wurde ich halt auch eine Woche eingesperrt. Ich sah nicht mehr so aus, als ich noch herauskäme. Aber Jesus hat mich wunderbar errettet. Ich gab der christlichen Botschaft kein bisschen nach. Sie verlangte von mir, dass ich das zurücknehme. Also nein, Jesus lebt. Das werdet ihr auch erleben. Ne? Und heute ist dieses Land nicht mehr kommunistisch. Es ist alles zusammengefallen. Ne? Es fallen Welten zusammen, Mächte, die sich entwickelt haben. Es fällt alles zusammen. Es stimmt, meine Lieben, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Die Welt vergeht. Das ist schon mit zunehmendem Alter, vergeht vieles. Aber auch die alten Leute können noch furchtbar an Dingen halten, die von dieser Welt sind. Ja, ja, das Alter schützt da nicht vor Torheit. Aber die Welt vergeht. Wir haben so viele Beispiele. Ich habe hier Beispiele gegeben von Großbetrieben. Beispiele in der Politik könnte ich auch geben. Politische Parteien kommen, politische Parteien vergehen. Auch in der Schweiz. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Herrlich ist die frohe Botschaft, nimm sie gläubig an. Gestern, heute und für immer gleich bleibt Gottes Lamm. Jesus rettet gerne Sünder, heilt was blind und lahm, gibt dem Müden Kraft und Hilfe, Ehre seinem Namen. Gestern, heute und für immer gleich bleibt Gottes Lamm. Alles wechselt Jesus nimmer, Ehre seinem Namen. Er war stets der Freund der Sünder, sucht verlorene sich, arme Seel zu seinen Füßen, beuge reuig dich. Er spricht, ich will nicht verdammen, sündige nicht mehr. Er will gerne dir vergeben, dieser treue Herr. Gestern, heute und für immer gleich bleibt Gottes Lamm. Alles wechselt Jesus nimmer, Ehre seinem Namen. Er, der stillte einst die Wellen, wandend auf dem Meer, kann die Sonneswellen stillen, die dich plagten sehr. Und betet in Gethsemane, hilft auch dir zu überwinden all dein Leid und Wehen. Gestern, heute und für immer gleich bleibt Gottes Lamm. Alles wechselt Jesus nimmer, Ehre seinem Namen.
Wer aber den Willen Gottes tut, das heißt, der darauf ausgerichtet ist, den Willen Gottes zu tun, wird diesen Willen Gottes erforscht, wenn das dein und mein Ziel ist, wenn ich ganz den Willen Gottes täte, wäre ich der perfekte Mensch. Aber das bin ich eben noch nicht. Sondern wir sind bestrebt, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Dann ist auch unsere Beziehung zu den Mitmenschen anders. Da können wir nicht mit den Mitmenschen umgehen, wie es einfach uns passt. Sondern ich muss mir immer bewusst sein, ich bin vor dem himmlischen Richter verantwortlich. Ich könnte gerade in dieser Minute tot zusammenfallen mit Herzstillstand. Also wir müssen uns bewusst sein. Den Willen Gottes tun zeigt auch unsere Sterblichkeit. Und vor dem haben wir auch wieder viele Angst. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jetzt kommen wir zu eigentlich auch dem Wunderbaren. Einerseits die Welt mit ihrer Lust, mit den Schwierigkeiten, die uns auch begegnen. Aber der Wille Gottes tun, eine Aufgabe, die wir nie ganz erfüllen. Wir sollen schon beten, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Aber hier ist ja die Belohnung, der bleibt in Ewigkeit. Also ich muss nicht mit dieser Welt rechnen, dass sie noch ein paar Millionen Jahre lebt, wie sie ja schon so alt ist, wie über die Antichristen glauben, sondern ich weiß, wenn ich den Willen Gottes tun will und auch Buße tun, wenn ich wieder mal stolpere, nicht klar gesehen habe, in der Gnade leben. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Er liebt ja uns. Dann ist nicht mehr die vergängliche Welt, die beeindruckt. Auch nicht mehr den Willen Gottes, den wir nicht dauernd erfüllen, sondern wir sind in die Ewigkeit versetzt, in die ewige Herrlichkeit. Damit ist bewiesen und gesagt, dass dieses Leben hier von unserem Ewigkeitsbewusstsein auch entsprechend gestaltet wird. Wenn ich weiß, es gibt eine Ewigkeit, wenn ich weiß, dass bei Gott kein Ansehen der Person gilt, wenn ich weiß, dass wir alle vor dem Richtstuhl Christi zu erscheinen haben und dann als Begnadigte dort sind oder eben in Ungnade fallen. In Ungnade fallen wir nur, wenn wir eben selber alles machen wollten und von der Welt uns bestimmen ließen. Also, wir bekommen ein Ewigkeitsbewusstsein. Dieses Ewigkeitsbewusstsein erleuchtet uns schon diese Welt. Das heißt, das Leben in dieser argen Welt. Ach, ich habe hier und da Leute, die mich bemitleiden, sagen, aber sie sind so schwer krank. Oder ich habe in der Seelsorge Leute, die viel weniger zu tragen haben, die jammern ständig. Und dann kommt meistens das Sätzchen, oh, beten Sie für mich, dass ich bald sterben kann. Dass das Leiden Ende nimmt. Die Bibel sagt, diese Zeit Leiden sind nicht wert der Herrlichkeit, die uns wartet. Also es ist eine kleine Sache im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die uns wartet in der Ewigkeit, das ewige Leben. Ich male mir das ewige Leben nicht im Detail aus, nein. Aber wir werden alle Zeit bei Jesus sein. Wir werden bei Gott sein. Es ist nicht mehr Finsternis da, sondern nur noch Licht. Es ist keine Versuchung mehr da. Das Böse ist nicht mehr da, sondern wir sind, ich möchte sagen, in einem Kreis vieler Gläubigen, wir sind bei Gott. Und das Lamm, Jesus Christus, ist unser Mittelpunkt. Das ist die Ewigkeit. Wenn dann die Leute klagen, oh, ich möchte sterben, ich mag nicht mehr. Meine Lieben, wenn wir wirklich ewigkeitsreif sind, sind wir dankbar für jeden Tag, da wir in dieser Welt dem Herrn Jesus noch dienen dürfen. Also, wirklicher Glaube an den Sohn Gottes macht uns nicht lebensmüde. Lebensmüdigkeit oder schwere Depression, ich kenne das aus eigener Erfahrung auch schon, da kreist man nur immer um sich selber. Man ist selber Mittelpunkt und dann die böse Welt, die da Einfluss macht. Wenn wir im Herrn Jesus Christus leben, ist er unser Mittelpunkt. Dann erleben wir ihn. Wir kommen mehr und mehr vom Glauben zum Schauen. Täglich erleben wir, er Menschen errettet. Das ist Freude im Himmel und diese Freude kommt auf uns zurück. Wir erleben Zeichen und Wunder, meine Lieben. Wir werden durchgetragen. Wir kommen selber nicht durch, aber er trägt uns durch. Er bringt uns zum Ziel, er verlässt die Seinen nicht und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Für Zeit und Ewigkeit sind wir sein, auch wenn wir uns schwach fühlen, auch wenn wir uns noch unvollkommen fühlen. Er hat uns vollkommen gemacht, aber nicht, dass ich jetzt vollkommen handle, nein. Geben wir doch das auf. Die verlorene Welt, die sieht ganz genau, wir hochmütige Christen sind, überheblich und selbstsicher, oder wir auch uns als Menschen zugeben. Wir haben oft ein falsches Bild. Die Welt macht sich ein falsches Bild von uns Christen. Die Welt meint immer wieder, die müssen so und so sein. Das ist vom Teufel. Wir müssen erlöst sein. Wir müssen den Willen Gottes zu tun versuchen. Wir müssen Jesus anhangen. Wir müssen ewigkeitsausgerichtet sein. Das erwartet die Welt von uns eben nicht. Aber Gott, und das segnet der Herr. Er will uns segnen darin. Und seht ihr, wenn wir nicht liebt die Welt, wir haben nicht mehr so einen engen Horizont, wo wir die Welt jetzt einfach auf unser frommes Denken einschränken. Sondern auch da müssen wir sehen, was ist der Wille Gottes, was ist der göttliche Weg. Und er führt uns zum Ziel. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du bist wunderbar und herrlich. Du hast uns erlöst am Kreuz. Du hast alle Bosheit, ja, du hast den Feind besiegt, auch den letzten Feind, den Tod. In dir haben wir das ewige Leben. Ja, wir danken dir für den Reichtum deiner Gnade und Liebe, die uns stets widerfährt, wenn wir uns vor dir demütigen, in deiner Hand sind, so machst du uns stark in der Schwachheit, denn du kommst bald. Herr, wir bitten dich, schenke uns Gnade, dass wir die verlorene Welt nicht einfach verurteilen, sondern dass wir noch viele Menschen zu dir führen, dass wir die Menschen lieben, denn du liebst sie auch. Und wir bitten dich um das Wirken deines Heiligen Geistes in vielen Herzen, dass sie zu dir kommen. Und schenke uns Gläubige Befreiung von der Sünde Evas, von der Eingebung der Schlange, dass wir sein wollen, unfehlbar wie Gott und alles selber besser wissen. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, dass wir von dir abhängig sein und bleiben dürfen. Denn ohne dich können wir nichts tun. Herr, ich bitte dich, segne jedes Einzelne hier. Herr, wir bitten dich, verherrliche du deinen Namen und schenke auch am heutigen Tag klare Entscheidungen für dich. Herr Jesus, komme bald. Amen.